aus dem Flötenkonzert Nummer 7 von François Devienne Emmanuel Pahü mit dem Kammerorchester Basel.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Da hören Sie heute die 5. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Es geht um den alten Kaiser Karl, der langsam abtreten möchte. Und der trifft mit dem jungen Geronimo heute auf sogenannte Cagos, eine Bevölkerungsgruppe, eine Minderheit, die um die Pyrenäen herum lebt und bis ins 19. Jahrhundert hinein diskriminiert wurde. Regelrechte Outlaws waren diese Cagos und mussten als Erkennungszeichen einen Gänsefuß tragen. Matthias Brandt liest jetzt.
Sie holten den Burschen vom Wagen, was ziemlich mühsam war. Mit den Händen machte er Abwehrbewegungen und suchte gleichzeitig nach etwas, woran er sich festhalten konnte. Das kam Karl bekannt vor. So hatte er oft gelebt. Das Gesicht des Unglücklichen glühte, der Blick unstet. Angelockt von dem Betrieb näherten sich neugierig einige Gänse und reckten die Hälse. Als der Bursche die Gänse sah, heulte er auf wie neuerlich geschlagen. Er schrie so laut, dass die Gänse vor Schreck auf ihre Hintern fielen. »Er mag keine Gänse«, sagte das Mädchen. Der Bursche behauptete zwar, »ich kann allein«, das konnte er aber nicht. Plötzlich hatte er nicht mehr die Kraft, fiel zu Boden und kroch auf allen Vieren. Karl und die Frau fassten ihn vorsichtig unter den Armen, und da schrie er vor Schmerz. Sie stützten ihn. Er scharrte zweimal mit den Füßen, weil er versuchte, nochmals auf die Beine zu kommen. Dann ließ er alles hängen und sie mussten ihn schleifen. Eines der Kinder lief voraus, um die Tür aufzumachen. Und die Schwester des Bewusstlosen schaute ins Innere und die Frau sagte, sie solle warten, bis das Kind die Läden geöffnet habe. Und da fragte Geronimo etwas von der Nacht, das ihn beschäftigte. Und der Bursche knurrte, »Verfluchtes Otterngezücht!« Nun ging das Mädchen ins Haus. Ein großes Schwein lag unmittelbar vor der Tür auf der Seite, mit zurückgelegtem Kopf. Die Zunge hing ihm aus dem Maul wie bei einem Toten, aber es blinzelte träge. Karl sah sich gezwungen, mühsam über das Schwein zu steigen und gleichzeitig den Kopf einzuziehen, damit er durch die offene Tür kam. Sie gelangten in einen höhlenartigen Raum, den sie durchquerten. Sie erreichten eine Stube, dort legten sie den Bewusstlosen auf die Ofenbank. Die Hose des Burschen war voller Dreck und gestocktem Blut. Es war schwierig, sie ihm auszuziehen. Karl sah betroffen in das reglose Gesicht. Die Frau weckte den Burschen mit Ohrfeigen und zwang ihn zu trinken, obwohl es ihn schüttelte und würgte und er mehrmals in den Becher biss. Gleich war er wieder bewusstlos. Die Frau säuberte den Rücken, dessen Fleisch weiter anschwoll. Von Zeit zu Zeit öffnete der Bursche die Augen und nickte wie beim Erfüllen einer Aufgabe, der er sich gewachsen fühlte. Später stammelte er, »Ich schaff's allein«, getrieben von einer unerklärlichen Kraft. Er betrachtete argwöhnisch eines der Kinder, ein etwa 8-jähriges Mädchen, das angewiesen war, ihm zwischendurch mit kaltem Wasser die Innenseiten der Handgelenke zu betupfen. Sie tat es mit großer Gewissenhaftigkeit. Karl sah die Zungenspitze zwischen den Lippen des Kindes. »Ich werde Fieber bekommen«, sinnierte der Bursche. Und die Frau sagte, »es wird vorübergehen.« Überwältigt und stumm lag der Bursche da, mit flachem, fliegendem Atem. Später sagte er noch, »ich gebe es nicht her.« Er seufzte. Das Sprechen machte ihm Mühe. Auf die Frage der Frau, was er nicht hergebe, reagierte er nicht. Die Frau achtete auf das Summen und auf das Gemurmel, verstand aber wohl kaum die Hälfte. Zwischendurch sagte sie, ja, gut, und muy fatal. Der Baum da ist richtig, wiederholte der Bursche mehrmals, sein Blick flatterte. Und später, ach, lass mich, das ist geheim. Also lasst mich, das gehört mir. Er war nun so schwach, dass er den Kopf nicht mehr heben konnte. Die Frau säuberte den Rücken, indem sie die Wunden und Striemen mit warmem Essig abtupfte. Karl war Zeuge dieser Prozedur. Es schien ewig zu dauern, ständig mussten Hautfetzen abgezupft werden. Einmal gab der Bursche ganz vernünftig Antwort. Die Frau sagte, »Das wird jetzt ziemlich brennen, Sie werden es nicht mögen.« Er sagte, »Ich habe schon ganz andere Dinge nicht gemocht.« Sie verschmierte den Rücken mit einer grauen Salbe. Mit derselben Farbe war die Zimmerdecke verschmiert. Und während die Frau die Salbe verschmierte, unterhielt sie sich mit einem der Kinder, einem Dreikäse hoch, den sie zu den Nachbarn schickte. Und plötzlich sagte der Bursche zu ihrer aller Überraschung, er wolle schlafen. Er fühle sich an diesem Tag seltsam müde. Es gehe ihm dies alles auf die Nerven. Und man sah auch tatsächlich, dass ihm die Augen zufallen wollten. Die Frau legte ihm feuchte, mit einem Heilmittel getränkte Kompressen auf den Rücken, die beim Auflegen so fürchterlich brannten, dass der Bursche erneut die Besinnung verlor. Die Frau sagte, man werde die Kompressen mehrmals täglich wechseln müssen. Sie troffen schon jetzt von Lymphe und Wundwasser. Zu Karl sagte sie, er könne sich in der Küche auf einen Stuhl setzen. Es werde noch eine Weile dauern. Karl tat, wie ihm geheißen. Zurück in dem anderen Raum hängte sich sofort die Müdigkeit an ihn und die Gelenke schmerzten, die Knie gaben nach. So wie er saß, sank ihm der Kopf auf die Brust. Nur diffus nahm er wahr, dass Jeronimo ihm die Stiefel auszog. Nachher empfand er Erleichterung. Wenn man aus nassen Stiefeln befreit ist, fühlt man sich fast wie ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch? Wohl kaum. Man kann die Geschichte, die man hat, in eine andere Richtung lenken, zu einem halbwegs vernünftigen Ende und aus. Während ihm derlei traumhaft durch den Sinn ging, roch er die Stiefel und schob intuitiv die Füße unter den Stuhl, als könne nicht nur die Kälte beißen. Später stützte er den Kopf in die Hände und schließlich legte er sich lang ausgestreckt auf den Tisch. Vielleicht gelang es ihm so, ein paar Stunden Schlaf zu ergattern. Von Jeronimo hörte er lange keinen Laut, so müde und ausgefroren war auch das Kind. Als Jeronimo einmal zwei oder drei Wörter geredet hatte, bekam er anschließend Schüttelfrost, dass die Zähne aufeinander schlugen. Irgendwann kam die Frau in die Küche. Sie warf ein paar Späne in den Herd. Hinter ihr schritt auf Zehenspitzen der Dreikäse hoch mit Feuer, das er bei den Nachbarn geholt hatte. Wenige Minuten später spürte Karl die erste vom Herd abstrahlende Wärme. In dem Mief von Rauch und feuchten Kleidern döste Karl vor sich hin. Bald ging die Frau zurück ins Krankenzimmer. Man hörte, wie sie mit ihrer ältesten Tochter redete. Dann schrie der Bursche, dass es ins Mark ging. Er hörte mit dem Schreien lange nicht auf. Die Stimmung, die dann herrschte, war furchtbar. Die Schwester des Burschen in Tränen. Jeronimo, der dergleichen noch nie erlebt hatte, lag blass beim Herd, zitternd. Es wollte ihm nicht warm werden. Einmal ging die Schwester des Geschundenen, weil sie es nicht aushielt, ins Krankenzimmer. Sie kam wieder heraus und sagte, ihr Bruder stiere sie nur an, er erkenne sie gar nicht. Und wenn sie ihn frage, wie es ihm gehe, sage er, gut, er schwitze ganz entsetzlich. Sie habe für einen Moment das Leintuch gehoben, da habe es gedampft wie aus einem Kessel. Dann wurde Karl von der Frau geweckt. Sie sagte, es sei alles in Gottes Hand. Man werde sehen, ob der Bursche den kalten Brand bekomme. Karl schämte sich, weil er auf dem Tisch lag. Er versuchte sich zu erklären, schrieb es dem Wetter zu. Es habe seit mehreren Tagen Regen, gut für die Wiesen und Weingärten, aber er selbst? Früher habe er Kälte und Nässe gut vertragen, jetzt habe er Fieber. Er sagte, andere haben sich schon bei besserem Wetter den Tod geholt. Ob er öfters Fieber habe, fragte die Frau. Sie stellte auch einige andere Fragen und besah Karls Zunge. Er sagte, als ob die anderen Krankheiten, die ich habe, nicht reichen. Die Frau stand am Herd und kochte. Der Brei warf kindskopfgroße Blasen, und wenn sie platzten, spritzte es in alle Winkel. Und der Brei lag in der Luft und drang in kleinen Partikeln in die Imagination. Eine rohe Zwiebel, von der Frau zerkaut und in den Brei gespuckt, war das Gewürz. Beim Rühren sah man ihre Handgelenke und die dicken, bläulichen Adern an den Innenseiten ihrer Arme. Die ganze Zeit hörte man von nebenan das Stöhnen. »Verbrennt euch nicht den Mund«, sagte die Frau, als sie jedem eine Schüssel auf den Tisch stellte. Jeronimo schien Gefallen an der Kost zu haben. Oder wenigstens machte ihm äußerster Hunger den Brei essbar. Das milderte Karls Unbehagen. Eine Weile stocherte er lustlos mit dem Holzlöffel in seiner Schüssel herum. Doch schließlich aß er, widerwillig zwar, aber ausdauernd. Er wagte es nicht, etwas übrig zu lassen. So eingeschüchtert war er von der Ärmlichkeit dieser Menschen. Der Junge war zum Ende so müde, dass ihm der Löffel aus der Hand fiel. Die Frau, die mit Karls Person wenig Umstände machte, gab ihm ein Zeichen, er solle schlafen. Er ging in die Kammer neben der Küche, und ehe er sich auf den Strohsack legte, entkleidete und bekreuzigte er sich. Der Strohsack war gut gefüllt. Karl fand es hier ganz behaglich. Er dachte an das, was geschehen war, und sein Kopf leerte sich langsam. Die Gedanken sickerten in den Strohsack und fielen unter das Bett. In der Küche redeten die Frau und das Mädchen über geröstete Gerstengrütze. Die Sinnlosigkeit der Unterhaltung erstaunte Karl. In völliger Ermattung zog er die Decke bis zum Mund. Seine Umgebung nahm er nur noch undeutlich wahr. »Wie heißen wir, Senor?« flüsterte ihm Jeronimo ins Ohr. »Ich verstehe nicht.« »Wie es wohl ratsam wäre zu heißen, Senor, weil der Mensch ohne einen Namen nicht existieren kann.«
»Nun, mein Junge, da wird sich schon etwas finden«, sagte Karl. »Mehr nicht.«
Die Kammer war klein und der Tag, so kam es Karl vor, unendlich lang. Ihn überkam ein Gefühl grenzenloser Ödnis, wie wenn man auf etwas wartet, von dem man weiß, dass es nicht eintreten wird. Er sah sich genötigt, auf das Nagen einer Maus zu lauschen, das etwas Ablenkung bot. Eine, wie ihm vorkam, unfasslich lange Zeit hörte er dem Nagen zu. Er hatte die Maus im Verdacht, sie wolle den Fußboden der Kammer zum Einsturz bringen, damit Karl hinunterfalle in den Keller, um dort die noch tiefere Langeweile zu empfinden. Er glaubte sich zu erinnern, dass einige Zeit nach dem Tod des Vaters der Großvater nach Brüssel gekommen war und zu den Kindern gesagt hatte, sie sollten beim Schlafen ganz fest die Beine anziehen, weil Mäuse sich von Kinderzehen ernährten. So gut es ging, zog Karl die Beine an. Er glaubte, Schritte zu hören, hielt den Atem an und wartete, dass das Geräusch sich wiederholte. Stille, unterbrochen nur vom Rascheln einer Maus aus anderer Richtung. Er empfand Hass gegen die Maus und lauschte angespannt. Er hatte Beklemmungen, seine Kniegelenke glühten, es rauschte in den Ohren wie von einer Wassermühle. Dann öffnete er die Augen, weil er im Gesicht etwas gespürt hatte, und sah vor sich die Ziege, die ihm gerade den Rotz von der Nase geleckt hatte. Die Ziege betrachtete ihn vertrauensvoll. »Hau ab«, knurrte Karl, aber freundlich. Die Ziege hob den Kopf. Karl hörte ihre Schritte in der Kammer und sank erschöpft zurück ins Stroh. Zwischendurch kam er aus seinen Träumen herauf, ganz nahe an die Oberfläche. Doch das bisschen Verstand, das er dort antraf, reichte nicht, um zu begreifen, dass er auf einem Strohsack lag und träumte. Das wunderte ihn, denn gleichzeitig wusste er, dass es mit dem Fieber zu tun hatte. Er griff unter das Bett, sich erinnernd, dass die Gedanken, die er zunächst noch gehabt hatte, unters Bett gefallen waren. Aber dort fand er nichts, nur einen zerbrochenen Holzschuh für ein Kind. Im ersten Moment war er enttäuscht. Doch beim zweiten Hinsehen gefiel ihm der Holzschuh und er beschloss, ihn in seinen Besitz zu nehmen. Er fröstelte. Es war unangenehm. Ganz so unangenehm eigentlich nicht. Er konnte ganz gut mit diesem Frösteln leben, wie beim Trinken von kaltem Bier. Er sagte sich, wenn es so bleibt, wie es momentan ist, könnte ich mich damit anfreunden. Nur schlimmer soll es nicht werden. Seltsam, dieser Holzschuh, woher er kommt. Dort, wo Karl geboren worden war, in den burgundischen Niederlanden, hieß es, dass man ein Leben lang im Holzschuh seiner Kindheit schlafe. Was hieß das in seinem Fall? Die Träume waren jetzt weniger wirr. Da war endlich wieder ein Boden eingezogen, auf dem Karl das Gefühl hatte, auftreten zu können. Ein dünner Boden, wie aus Papier, nicht durchsichtig, nur ganz wenig durchscheinend. Und trotzdem so, dass Karl überzeugt war, alles sei zurück an seinem Platz. Endlich. Nach wie langer Zeit? Die Sonne drang schmerzhaft in seine Augen. Er brauchte einige Zeit, bis er ganz zu sich gekommen war, dann gab er sich einen Ruck und saß aufrecht. Mit Mühe hielt er das Gleichgewicht. Er klammerte sich an den Rahmen des Bettes, es knarrte. »Geht's wieder?« fragte Jeronimo mit klarer, heller Stimme. Karl zuckte die Schultern.
Das Liegen ist furchtbar langweilig.
Er versuchte abzuschätzen, wie lange er geschlafen hatte, bekam aber erst einen Anhaltspunkt, als er in die Stube trat und dort den Ausgepeitschten am Tisch sitzen und essen sah. Karl stellte fest, dass er ebenfalls Hunger hatte. Die Frau kam herein. Die Schwester des Ausgepeitschten ging mit einer hölzernen Schale zum Herd, und Karl bemerkte, dass der Cagot ihn weiterhin anblickte, ohne im Kauen innezuhalten. Und Geronimo sagte, es seien 2 Wochen vergangen. Sie hätten schon nicht mehr mit ihm gerechnet. Alle nickten. Karl sah seinen Mantel, der am Haken hinter der Tür hing, sauber und frisch gebürstet. Die etwas abseits hingestellten Stulpenstiefel glänzten ebenfalls schwarz und spiegelten den Fußboden. Da erfasste Karl, dass er barfuß war. Er sah seine gewaschenen Füße. Und Geronimo redete weiter, Karl habe so fest geschlafen, dass Angelita ihm die Suppe im Schlaf habe einlöffeln müssen.
Angelita?
Geronimo zeigte auf das Mädchen. Sie habe ihm die Suppe im Schlaf eingelöffelt. Und er, Geronimo, habe Karl zu wecken versucht. Er habe ihm ins Ohr gepfiffen, ihn unter der Nase gekitzelt, er habe laut Feuer geschrien und auch Attacke, ohne Erfolg.
Die Luft war etwas dumpf und stickig, fand Karl.
Deshalb zog er den Riegel der Tür und öffnete sie. Gelbes Licht und ein lauwarmer Luftzug fluteten herein und stießen ihn regelrecht zurück, so überraschte ihn sein Wohlbefinden. Das war am Morgen des letzten Tages. Sie alle sagten nochmals, 2 Wochen seien vergangen. Auf die Länge 3er Tage sei Karl kein einziges Mal aufgewacht. Seine Abwesenheit habe ihnen große Furcht bereitet. Karl ging hinaus, um aus dem Stall seine Satteltaschen zu holen. Im Stall schliefen auf einem Haufen Heu die Kinder der Frau ineinander geknäuelt. Karl betrachtete das Knäuel. Ihn berührte die gegenseitig gegebene Geborgenheit. Sie schienen hier nichts Besonderes, so eine Art Grundgefühl. Und auch die kleinen Störungen, wenn eines der Kinder sich räkelte, waren Teil dieser Geborgenheit. Die Kinder atmeten einander direkt ins Gesicht. Geruch, Wärme, Stille. Karl schüttelte den Kopf. Dann entnahm er einer der Satteltaschen eine große Speckseite und ging zurück ins Haus. Der Bursche gab sich als Muster der Gelassenheit. Er sagte, der Rücken jucke, poche auch ziemlich, er fühle sich schwach, aber nicht krank. Zum Schutz der nicht gänzlich verheilten Wunden hatte er sich eine harte Schale umgehängt und tat so, als könnten ihm ein paar Peitschenhiebe nichts anhaben. Aber beim Sprechen über das Erlebte verlangsamte sich seine Stimme. Er verbarg seinen Blick, von dem anzunehmen war, dass dort weiterhin das Entsetzen saß. Seine Kleidung flatterte ihm am Leib, so mager war er geworden. Immerhin hatte das Gesicht schon wieder etwas Farbe. Man sah jetzt recht gut die Ähnlichkeit mit dem Mädchen. Die beiden hatten die gleiche Augenpartie und den gleichen Mund. Und wenn der Bursche auch die stärkeren Wangenknochen besaß, so konnte man doch nicht übersehen, dass er und das Mädchen Geschwister waren. Karl seinerseits hatte im Gesicht Bartstoppeln, die viele Tage alt waren. Sehr grau an den Schläfen. Nicht zu übersehen, wie er in einem Spiegelscherben, den er sich reichen ließ, mit Befremden feststellte. Obendrein war er etwas grün im Gesicht. Geronimo sagte, noch gestern sei auch Honsa im Gesicht ganz grün gewesen. Wer? Honsa. Der dort. Ach so, auch recht. Karl ging hinaus in den Garten. An mehreren zwischen Bäumen gespannten Schnüren hingen Leintücher und Binden in großer Zahl. Am Ende des Gartens, auf einer Steinmauer, die den Kräutergarten begrenzte, hockte das Mädchen mit dem Gesicht zum Haus und dem Rücken zur Sonne. Sie machte sich an ihrem Kleid zu schaffen. Von der Konzentration hatte sie schmale Schultern und schmale Lippen. Im Wind tanzten die Flügelfrüchte einer Esche auf das Mädchen herab. Einmal musterte ihn das Mädchen über ihre Knie hinweg mit ihrem großäugigen, merkwürdig ruhigen, staunenden Blick. Ihre Augen hatten dunkle Höfe, umlagert von bläulichen Ringen. Karl fragte, was sie mache. Sie zeigte es ihm. Eine mehrfarbige Blume, die sie rechts unten in ihr schlicht geschnittenes, naturfarbenes Leinenkleid stickte. Groß wie ein Kinderkopf, in nicht eben natürlichen, aber kunstvollen Farben. Karl sagte, dass die Blume ziemlich groß werde. Und da sagte das Mädchen, jeder Mensch, wie arm oder hässlich er auch sei, versuche, sich mit einem Stück Schönheit in Verbindung zu bringen. Bei den einen seien es die Haare, bei den anderen das Haarband. Bei manchen die Fähigkeit, sich auszudrücken, manchmal ein geschnitzter Stock. Sie schlug die Augen nieder. Die Antwort verwirrte Karl und er entfernte sich. Die Sonne schien angenehm auf seinen entblößten Kopf. Obendrein die belebende Feldluft, die allerdings wegen des beginnenden Herbstes und nach den letzten Regenfällen etwas scharf geworden war. Am Nachmittag berichtete ihm Honsa, warum er ausgepeitscht worden war. Er habe einen Auftrag gehabt, der ihm vorgekommen sei wie ein Handschlag mit dem Glück. Eine Ladung ostindisches Holz von Sevilla in die Extremadura. Stolz erzählte er, wie er mit zwei wurmkranken Maultieren und der jüngsten Schwester über die Berge gekommen sei, keine einfache Sache. Dann habe der Auftraggeber die Bezahlung verweigert. Und weil Honsa von seinen Forderungen nicht abrücken wollte, habe der Auftraggeber ihn bezichtigt, dass er ein Kago sei und den Auftrag gar nicht hätte annehmen dürfen. Die Sache ging vor den Rat und da herrschte Einigkeit, wer der Gauner sei. Derjenige, der sich beinahe totgemüht hatte, um das Holz über die Berge zu bringen. Und als hätte das nicht gereicht, habe er Prügel erhalten wegen der fehlenden Gänsefüße. Er drehte den Kopf kaum merklich zur Seite. Man konnte ihm am Gesicht ablesen, wo er sich befand. Aber es hat ja keinen Zweck, jetzt noch darüber Worte zu verlieren. Solche Sachen passieren einfach von Zeit zu Zeit. Und gleich darauf, vielleicht sollte ich diese Tätigkeit aufgeben. Es lohnt die Mühe nicht. Karl fragte, wie viel holen Sie in 6 Wochen aus Ihrem Fuhrunternehmen heraus? Ich möchte es lieber nicht wissen. Niemand verdient sein Geld gern so schwer. Die Sache hat ihre Tücken. Sie kennen diesen Teil des Landes? Ja, weil der Grund ist, ich bräuchte Ihre Hilfe. Es wäre bestimmt gut, in Begleitung zu reisen. Das Land ist voller Räuber, Wölfe und Geister. Haben Sie Interesse? Ich sage nicht nein. Sie sind nicht abgeneigt? Hier können wir ja doch nicht bleiben. Und den ganzen Tag immer an das gleiche Denken bringt auch nichts. In der Körperhaltung des jungen Mannes kamen sein Stolz und sein Argwohn zum Ausdruck. Er tat so, als sei ihm an dem Auftrag nicht viel gelegen. Er fragte lahm, wohin? Nach Laredo, auf Seitenpfaden. Nach Laredo? Zu welchem Zweck? Zu keinem Zweck, es ist nur ein Vorhaben. Seltsame Antwort. Braucht jedes Vorhaben eine Absicht? Und warum auf Nebenstraßen? Wozu soll das gut sein? Es genügt, wenn ich es weiß. Ich verstehe. Ob auch Karl daran denke, ihm den Fuhrlohn schuldig zu bleiben. Es wird alles beglichen werden. Nur wenn ich mein Haus in Ordnung halte, kann ich es betreten. Honsa zog befremdet die Brauen hoch. Doch anschließend tat er so, als fielen ihm keine guten Gründe ein, warum er den Auftrag ablehnen sollte. Und so schlug er ein. Na denn. Sie vereinbarten die Hälfte des Fuhrlohns bei Antritt der Reise, die andere Hälfte, wenn sie in Laredo waren. Auch das Mädchen war einverstanden. Es geht weiter, sagte sie, und ich erwarte mir nichts. Zu Karls Überraschung legte Honsa auf seine äußere Erscheinung größten Wert. Während Honsa im Bett gelegen war, hatte das Mädchen tagelang seine Kleidung instand gesetzt. Nun musste die Abreise um mehrere Stunden verschoben werden. Warum? Weil am Hemd der Kragen nicht gerade saß. Mit einem schiefen Kragen setzte sich Honsa nicht auf den Bock. Die Begradigung des Kragens dauerte seine Zeit, also spaltete Karl Holz zur eigenen Unterhaltung. Er fragte eines der Kinder, wo ist die Senora? Dort unten, am Ufer des Baches. Die Frau sammelte Kräuter. Karl musste daran denken, dass der Landmann recht gehabt hatte mit seiner Auskunft, die Frau könne mehr als nur singen und Zaubersprüche hersagen. Auf ihre Kenntnisse angesprochen, sagte sie, man müsse den gebissenen Tieren nachgehen. Die scharfen Linien ihres Gesichts wurden für einen Moment weicher. Ihre Wangen waren von tiefen Furchen durchzogen. Der Mund hatte eine bittere Kurve, wie oft bei Frauen, die für alles verantwortlich sind und trotzdem nichts mitzureden haben. Sie hustete oft. »Hat es Ihnen in Juste nicht gefallen?«, fragte sie. »In Juste? Dazu hätte es dort anders sein müssen. Schon mancher hat etwas anderes gesucht und wieder das Gleiche gefunden. Warum sind wir nicht erstaunter? Warum? Ich weiß es nicht.« Die Frau machte dunkle Andeutungen, dass der Mensch zwar stark genug sei, um zu erkennen, dass ihm etwas fehle, aber zu schwach, um das Fehlende zu finden. Sie sagte, »Sie sind ein sterbender Mann, Senior. Sie sollten Ihre Reise fortsetzen. Es bleibt wenig Zeit.« Karl erschrak. »Es heißt, Gott schickt jedem Menschen einmal in seinem Leben einen guten Herbst. Es wird kein besonders langer Herbst. Trotzdem kommt noch viel auf Sie zu. Steht es so schlimm? Ich möchte nicht an Ihrer Stelle sein. Können Sie nichts tun? Nur sehr wenig. Also gar nichts. Erfahrungsgemäß Schweigen. Wenn das Fieber allzu stark ist, kann man die Beschwerden lindern. Nehmen Sie das hier. Es vertreibt die bösen Geister. Die Krankheit selbst, was Sie mir sagen wollen, es tut mir leid, Senior. Schade. Aber ich bin nicht der erste Mensch, dem das passiert. Ziemlich banal. Wie es sein wird, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Sie werden es rechtzeitig wissen. Karl stand da mit gesenktem Kopf. Eine Weile sagten beide nichts. Am Gürtel trug Karl eine Geldkatze. Er entnahm ihr einen Dukaten und legte ihn auf einen in der Sonne liegenden großen Stein. Sie tauschten verlegene Blicke. »Für die Kinder«, sagte er. »Für mich«, sagte sie. Es war Zeit aufzubrechen, das Gefühl gewann an Stärke angesichts des ganz ruhig gewordenen Himmels. Aus der Entfernung sah Karl das Mädchen auf dem Wagen herumklettern. Sie brachte Ordnung in ihre Sachen. Geronimo sah er nicht, aber er hörte ihn unter einem der großen Bäume vor sich hin trällern. Honsa brüllte im Vorbeigehen eine Gans an, die auf den Hintern fiel, wie es zu geschehen hatte. Dann setzte er seinen Hut auf und ging ebenfalls zum Wagen, um die Maultiere anzuspannen. Er trug sein rotes Hemd, mit Nadeln hatte er sich den gelben Gänsefuß an die linke Brust gesteckt. Zur Warnung vor sich selbst. Karl betete für das unbegreifliche Schicksal, das vor ihnen lag, und von dem er hoffte, dass es ihnen gewogen sein werde. Alle bewunderten seine Kleidung, die von peinlicher Sauberkeit war. Sein langer, schwarzer Mantel stand unten reifförmig vom Körper ab. Angelita, die ebenfalls auf der Brust das gänsefüßige Brandmal trug, fand es unverzeihlich, dass Karl beabsichtigte, sich in dem schönen Mantel auf das für die Ladefläche besorgte Stroh zu legen. Karl sagte, »Besser Stroh am Rücken als im Kopf.« Angelita lachte. »Es ist schön, Sie lachen zu hören«, sagte Karl. »Senior, es gab nicht viel zu lachen in letzter Zeit.« Bevor Honsa den Bock bestieg, küsste er seine Schwester auf den Scheitel. Er machte sich Sorgen, denn sie würde das frei gewordene Maultier reiten. Voller Vorfreude schob sie einen nackten Fuß in den Steigbügel. »Das dort ist euer Weg«, sagte die Heilerin. Sie deutete am Ort vorbei, und alle blickten nach Norden, wo die Landschaft sich öffnete.
Am Morgen vorgelesen. Matthias Brandt haben Sie hier gehört mit der 5. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Montag um 8.30 Uhr geht's weiter und online können Sie die Folge natürlich auch hören. ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Der Bundestag ist zusammengekommen, um über Maßnahmen zu beraten, mit denen Gewalt gegen Frauen verhindert werden kann. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen haben dazu einen Gesetzentwurf eingebracht. Außerdem stehen Anträge von Union, FDP und der Linken auf der Tagesordnung. Es geht vor allem um häusliche Gewalt und mehr Schutzeinrichtungen für Frauen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU-CSU Bär verlangte im ARD-Morgenmagazin, dass ihre Vorschläge im Gesetzentwurf berücksichtigt werden.
Warum versucht Rot und Grün nicht, unsere Punkte mit einzuarbeiten? Es ist ja nie irgendwo der Fall, dass jemand was hinkippt und sagt, das ist unser Entwurf und Union, ihr müsst den genauso abstimmen. Sondern im Bundestag ist es ja immer so. Jeder bringt seine Vorstellungen ein. Wir würden auch gerne noch Verbesserungen machen, übrigens Rechtsanspruch, erst ab 2030. Dann die Finanzierung, die ja behauptet wird, dass es am alten Finanzminister lag, dass die Finanzierung nicht geklärt ist. Der neue Finanzminister, Herr Kukies, hat auch nicht gesagt, dass er es finanziert.